Moin und herzlich willkommen zu meiner 76. Episode meiner 200 Wochen 100 Bücher Challenge. Heute halte ich in den Händen das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Und du wirst am Ende der heutigen Episode etwas gelernt haben über Glaubenssätze, über innere eigene Schutzstrategien, aber auch über Werte, also etwas über deinen inneren Kompass. Und über eine ganz spezielle Form von Engeln, nämlich etwas lernen über die Arschengel. Und bevor ich damit einsteige, ein, zwei Infos vielleicht noch zu mir. Mein Name ist Martin Trositz, ich bin 40 Jahre alt und habe vor über 4,5 Jahren mal wieder an dem Punkt gestanden, an dem ich mich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Und diese Frage kam mir schon häufiger mal im Leben und ist in dieser Lebensphase dann noch mal ein bisschen ja, verstärkt wurden, auch durch das Versterben meiner Mama, durch die Geburt meiner Kinder, durch eine gewisse berufliche Stagnation und habe an diesem Punkt die Entscheidung getroffen, mein Leben nochmal umzukrempeln. Und heute weiß ich, dass ich damals zwar Erfolg im Außen dargestellt habe und wahrscheinlich auch erreicht habe, aber eine Leere im Innen ja am Ende so unerträglich wurde, dass ich etwas ändern musste. Ich habe mich beruflich umorientiert, mein Umfeld hat sich umgekrempelt, wir sind aus der Stadt aufs Land gezogen und darf auf jeden Fall von mir berichten, dass die letzten 4,5 Jahre sehr, sehr viele tolle, magische Dinge passiert sind. Und in den letzten 5 Jahren waren auch, wie schon vorher in den Jahren, Bücher stete Begleiter. Und ich habe in den letzten 5 Jahren über 100 Bücher gelesen aus dem Bereich persönlicher Weiterentwicklung. Und mit diesem Podcast verdichte ich mehr oder weniger mein Wissen für dich, reichere das ein bisschen an, um meine Erfahrungen als Offizier bei der Bundeswehr, als Unternehmer, selbstständiger Coach und Trainer, Ehemann, Papa und hoffe einerseits dich damit inspirieren zu können, andererseits aber auch natürlich meine persönliche Entwicklung auch ein wenig zu dokumentieren. Und das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden liegt schon eine Weile in meinem Bücherregal und ich habe es gekauft im Juli 2021. Wir haben jetzt September 2025, das heißt vor über 4 Jahren hatte ich das Buch gekauft und ich weiß gar nicht mehr ganz genau warum, aber ich sag mal, man kommt wahrscheinlich im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung um Stefanie Stahl und um das Konzept des inneren Kindes gar nicht drumherum. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Standardwerk ist, aber wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, warum denke ich, was ich denke, wie kommen meine Glaubenssätze zustande, dann wird man sehr, sehr schnell auch auf Stefanie Stahl aufmerksam werden. Und ich kann mich genau erinnern, dass ich das Buch damals angefangen habe, im Sommerurlaub in Frankreich zu lesen. Und ich habe das Buch gelesen und zwar genau bis zu dem Punkt, an dem ich aufgefordert wurde, eine Übung zu machen, eine praktische Übung, und hatte mich innerlich geweigert, im Urlaub mehr oder weniger in einer Hängematte liegend, jetzt mich mit meinem inneren Kind irgendwie auseinanderzusetzen, weil ich auch ein bisschen Sorge hatte, dann vielleicht auch alte Wunden aufzureißen, die vielleicht ganz frisch verheilt wurden, halt in Bezug auf das Versterben meiner Mama, da war das gerade mal 2 Jahre her. Das heißt, ich habe das so ein bisschen verdrängt, zur Seite geschoben und bin jetzt 4 Jahre später wieder über die Thematik gestolpert. Und zwar habe ich mich selbst coachen lassen oder ich befinde mich in einem Coaching-Prozess und da kam zur Sprache mein recht ausgeprägtes Bedürfnis nach Sicherheit. Und in der Suche beim Herumkramen nach möglichen Ursachen kam relativ schnell auch meine jüngste Kindheit zum Vorschein oder wurde thematisiert. Und wir beide hatten festgestellt, dass meine ersten Lebensjahre sehr stark geprägt waren von Wandel, Unsicherheit. Meine Eltern waren sehr, sehr jung, 20 Jahre, als sie mich bekommen haben. Beide haben noch studiert. Dann bin ich in unterschiedlichen Händen, sag mal, groß geworden. Meine Mama hat nach 3 Monaten oder nach 3 Monaten nach meiner Geburt auch wieder angefangen zu studieren und dann irgendwie Kindermädchen, das war ja auch im Osten, dann irgendwie noch Hort oder Kita oder Kindergarten, wie auch immer das heißt. Dann zwischenzeitlich mal bei meinen Großeltern gewesen und Insgesamt darf man feststellen, dass das doch recht inkonstant war, was möglicherweise dazu geführt hat, dass mein Urvertrauen nicht ganz so stark ausgeprägt ist wie bei anderen Menschen, also dass dieses grundsätzliche Verständnis von alles wird gut. Und das hat natürlich auch was mit dem Konzept des inneren Kindes zu tun, denn beim inneren Kind geht es wirklich genau eben um diese frühkindlichen Erfahrungen, die wir in uns tragen bis ins Erwachsenenalter und dass diese ja, frühkindlichen Erfahrungen uns natürlich auch in unseren Entscheidungen und in unserem Handeln unbewusst prägen. Und weil eben diese Thematik aufkam, habe ich mir dieses Buch wieder geschnappt und gesagt, gut, wir fahren dieses Jahr wieder nach Frankreich, wieder in den Urlaub. Diesmal lese ich es wirklich und wurde auch noch mal ein bisschen bestärkt durch eine Freundin, die nämlich sagte, du kannst das Buch auch lesen, ohne die Übung zu machen. Du kannst auch im Nachgang einfach das Workbook dir holen. Und so habe ich dann auch mit dem Anspruch, mich dem Buch genähert, es einfach zu lesen. Und ich habe dann bewusst auch diese Übungen nicht gemacht und glaube auch, dass ich in der Folge dann nicht alles das rausgeholt habe, was im Buch steckt. Habe aber auch jetzt so in der Nachbetrachtung schon auch das Gefühl, mich nicht so wirklich komplett eingelassen zu haben. Es hat mich an keiner Stelle so wirklich richtig abgeholt. Ich bin nicht so richtig warm geworden. Vielleicht sind das auch alles Vermeidungsstrategien. Alles gut möglich. Aber ich kann zumindest feststellen, dass ich ja nicht warm geworden bin mit dem Buch. Trotzdem habe ich natürlich viel gelernt und das möchte ich natürlich auch mit dir teilen. Es liegt aber auch vielleicht ein bisschen an meiner Grundhaltung, die ja nicht so viel hält von Determinismus, also von einer gewissen Vorbestimmtheit, also von Ursache und Wirkung, welche zurückliegen vielleicht auch in der eigenen Kindheit, in der eigenen Vergangenheit. Weil ich definiere mich ja als Coach und Trainer und bin immer sehr zukunftsorientiert. Also was können wir machen? Also das Bestandteil meiner Arbeit ist, also den normalen Lauf der Dinge einfach zu beschleunigen und zu verbessern. Das heißt, es ist eher eine vorwärtsgerichtete Arbeit. Und die Arbeit mit dem inneren Kind ist ja eine Vergangenheitsbetrachtung, die natürlich auch relevant und wichtig ist, um sein eigenes Verhalten zu reflektieren. Das geht für mich aber eher in den Bereich Therapie, Trauma aufbereiten etc. Und ich glaube, das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Schuhe. Sind natürlich miteinander verwandt. Die sind beide relevant, beide wichtig. Aber mein persönliches Herz schlägt eher dann für die zukunftsgerichtete Arbeit. Und ich kann mir vorstellen, dass auf Basis dieser Haltung ich vielleicht auch einfach reservierter bin als andere, wenn ich so ein Buch lese. Mir ist aber wichtig, das mit dir zu teilen, damit du auch meine Position, meine Haltung vielleicht ein bisschen besser einordnest. Und es gibt hier auch kein richtig oder falsch. Ja, ich bin kein gelernter Psychologe. Ich teile einfach das, was mich beschäftigt und hoffe, dass das dazu beiträgt, so ein bisschen auch meine Ausführungen besser einzuordnen. Denn ich möchte auf das eingehen, was mich persönlich getriggert hat in diesem Buch. Und da geht es natürlich ganz stark um mein Bedürfnis nach Sicherheit und dass ich halt dieses Bedürfnis nach Sicherheit auslebe, indem ich natürlich auch versuche, ja, zu kontrollieren. Ich bin sehr, ja, detailliert in der Arbeit mit Habit-Trackern. Ich habe einen sehr hohen Anspruch an das Erfüllen von Aufgaben. Ne? Man könnte das auch als Perfektionszwang oder Streben nach Perfektionismus oder nach Perfektion umschreiben. Und das hat alles so ein bisschen auch was mit meinem inneren Kind zu tun. Und wie bereits erwähnt, das innere Kind ist jetzt nicht das Konzept, was Stefanie Stahl selbst entwickelt hat, sondern sie hat das Konzept aufgegriffen und meines Erachtens nach salonfähig gemacht und der breiten Masse auch durch dieses Buch nähergebracht. Ja, sie ist Psychologin, Autorin und auch als Referentin natürlich auch auf den Bühnen in Deutschland unterwegs und versucht Menschen dafür zu begeistern, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und halt auch ja einen Zugang zu finden zur eigenen Psyche. Und das innere Kind habe ich dir ja bereits erwähnt oder umschrieben, dass es darum geht, halt, dass unsere ersten Lebensjahre sehr, sehr prägend sind, dass daraus Glaubenssätze resultieren, die sich auf unser heutiges Handeln auswirken. Wie zum Beispiel bei mir, unkonstante Familienverhältnisse in den ersten Lebensjahren, daraus Bedürfnis generiert, Sicherheit und ne, aus diesem Bedürfnis nach Sicherheit das Verhalten viel kontrollieren zu wollen. Und dieses innere Kind lebt auch heute in mir, dieser kleine Martin. Und dieser kleine Martin hat zwei Seiten. Da gibt es einmal die Seite des Schattenkinds. Das sind die negativen Glaubenssätze, die ich ja daraus ableite oder mitgenommen habe. Das sind die verletzten kindlichen Anteile mit den alten Glaubenssätzen. Es gibt aber auch das Sonnenkind, das kleine Sonnenkind. Und das ist nämlich die gesunde und liebevolle Selbstsicht, die sich daraus ergibt. Und ich werde jetzt mal ein bisschen eingehen auf ja, meine eigene Schutzstrategie. Wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen geteasert. Kontrolle ist irgendwie ein wichtiger Bestandteil meiner Persönlichkeit. Will darauf eingehen in meinem Learning Nummer 1 und möchte dann im Learning Nummer 2 auf den inneren Kompass eingehen, auf die eigenen Werte. Da auch natürlich eine Brücke schlagen zu den Selbstschutzstrategien. Und möchte in meinem dritten Learning mal die Arschengel thematisieren und dir näher bringen. Und starte mit meinem Learning Nummer 1, nämlich mit der Kontrolle als Selbstschutzstrategie. Und ich habe schon ein bisschen angeteasert, also das Schattenkind entwickelt oft schon in der Kindheit Schutzstrategien, um mit verletzenden oder als gefährlich empfundenen Erfahrungen umzugehen. Und das sind Strategien, die natürlich in der Situation sehr, sehr hilfreich sind wahrscheinlich, weil sie mir in dem Moment kurzfristig Sicherheit geben oder halt mich tatsächlich auch dann halt beschützen. Die Frage ist aber immer, ob das im Erwachsenenalter dann immer noch so en vogue ist oder ob dann diese Schutzstrategie gegebenenfalls etwas hinderlich sein könnte. Und die Autorin beschreibt in ihrem Buch natürlich viele mögliche Selbstschutzstrategien und ja, bei mir hat es auf jeden Fall relativ laut geklingelt, als ich auf der Seite 109 halt die Selbstschutzstrategie Kontrollstreben las. Und das ist erstmal so eine Form der Problembeschreibung und die möchte ich mit dir teilen. Typische Glaubenssätze beim Selbstschutz Kontrollstreben. Ich muss alles im Griff haben. Ich kann dir nicht vertrauen. Ich genüge nicht. Ich bin nichts wert. Kontrolle dient genau wie Macht unserem Sicherheitsbedürfnis und insofern müssen wir ein gewisses Maß an Kontrolle über uns selbst und über unsere Umgebung ausüben, um einigermaßen heil durchs Leben zu kommen. Menschen, die ein hohes Kontrollmotiv aufweisen, benötigen jedoch mehr Gewissheit und Sicherheit als der Durchschnitt. Dahinter verbirgt sich die Angst des Schattenkindes vor dem Chaos, vor dem Untergang der eigenen Person, die Angst, angreifbar und verletzlich zu sein. Durch penible Ordnung, Perfektionismus und dem strikten Einhalten bestimmter Regeln soll diese Angst bewältigt werden. Ich überspringe ein paar Zeilen, lese vor das, was mich berührt hat oder mich getroffen hat. Viele Kontrollstreber praktizieren auch eine geradezu zwanghafte Selbstdisziplin, um so die Kontrolle über die Gesundheit und oder die Figur zu bewahren. Und später im Text: Eine weitere Form, um Kontrolle auszuüben, ist der sogenannte Grübelzwang. Viele Menschen klagen darüber, dass sie ihre Gedanken einfach nicht abstellen können. Geradezu zwanghaft verfolgen ihre Gedanken immer wieder dieselben Bahnen. Der Grübelzwang kann als ein hilfloser Lösungsversuch angesehen werden. Das Gehirn gibt einfach keine Ruhe, bis die Baustelle beseitigt ist. Die Endlosschleifen, in denen das Problem durchdacht wird, blockieren jedoch meistens eher dessen Lösung, als dass sie weiterhelfen würden. Und die Textstellen, die ich jetzt geteilt habe und halt markiert hatte beim Lesen, beschreiben doch schon wirklich ziemlich gut auch das, was in mir vorgeht und vor allen Dingen auch mit diesem Grübelzwang und diesen ja nicht enden wollenden Gedankenkarussell muss ich grinsen, weil ich tatsächlich vor 2 Tagen mein allererstes eigenes selbstständiges YouTube-Video veröffentlicht habe, also außerhalb dieses Podcasts. Und das trägt den Titel Grübeln stoppen, weil es einfach irgendwie eine Aufgabe ist, die mich schon viele, viele Jahre beschäftigt und begleitet. Und darüber hinaus halt auch das Thema Kontrolle und eine Planung, alles im Griff halten wollen. Und als ich diese Problembeschreibung hier las, konnte ich das auch relativ gut auf mich übertragen. Dieser kleine Martin erlebte damals, dass halt Beziehungen oder vielleicht auch seine Umwelt halt unberechenbar sind und somit auch unsicher. Und um halt nicht verletzt zu werden oder nicht enttäuscht zu werden, hat der kleine Martin halt versucht, Kontrolle zu gewinnen über Situationen, über Abläufe oder über Menschen. Und daraus leiten sich dann Glaubenssätze ab, wie zum Beispiel, wenn ich alles im Griff habe, passiert mir nichts. Andere sind unzuverlässig, dann regle ich es halt einfach selbst. Oder auch vielleicht, ich darf keine Fehler machen, ich darf nicht zur Last fallen, ich mache einfach mein Ding. Und diese Glaubenssätze haben sich dann in den Jahren, ja, ich bin ja nun 40 Jahre alt, weiter vertieft und verankert, unbewusst und steuern dann halt mein Erwachsenenverhalten, zum Beispiel in Form meines Drangs nach Perfektionismus oder dem Bedürfnis, eher over zu delivern, also immer ein bisschen mehr zu machen als gefordert, etwas zu überplanen. Also ich kann mir einige Sachen im Leben vorwerfen, aber auf jeden Fall niemals kann ich mir vorwerfen lassen, schlecht vorbereitet zu sein. Also ich bin immer über vorbereitet, was aber auch natürlich trotzdem auch ein Erfolgsfaktor ist, aber das ist eine andere Geschichte. Und dadurch, ja, zeigt sich halt mein Bedürfnis, Ergebnisse zu steuern, und Unklarheit verursacht in mir auf jeden Fall eine große Unruhe. Denn wenn ich alles steuere, fühle ich mich sicher. Wenn ich es aber nicht steuern kann, nicht beeinflussen kann, dann fühle ich mich halt unsicher. Und das führt jetzt zu einer problematischen Folge, nämlich, dass ich halt dauerhaft angespannt bin, dauerhaft grübel, dauerhaft nachdenke, mangelndes Vertrauen habe in den Lauf der Dinge, dass ich Spontanität, ich sag mal, nur bedingt ertrage und halt im Gedankenkarussell manchmal festhänge, weil ich versuche, alles zu durchplanen, zu durchdenken und verliere dadurch die Verbindung zum gegenwärtigen Moment. Und das ist so, die Verbindung von meinen frühestkindlichen Erfahrungen über Glaubenssätze zu meinem heutigen Verhalten. Und jetzt ist natürlich die ganz große Frage, was tun? Und da beschreibt die Autorin im weiteren Verlauf des Kapitels erstens Würdigung der Strategie. Also, was ist the sunny side of your problem? Du bist unheimlich selbstbeherrscht und diszipliniert. Disziplin ist eine ganz wertvolle Ressource, um im Leben klarzukommen. Du hast einen sehr starken Willen, auf den du stolz sein kannst. Jawohl, correct, ist auf jeden Fall genau mein Thema, ist ja auch etwas, womit ich andere Menschen unterstütze, also beim Thema Selbstführung, die Dinge umzusetzen, die man sich vornimmt, weil das kriege ich ziemlich ordentlich hin. Also erstmal Würdigung der Strategie, was ist die gute Seite? Und dann gibt es aber auch natürlich noch so ein paar Hilfestellungen, was man machen kann. Nämlich, erste Hilfe, Doppelpunkt. Dein Problem ist, dass du öfter zu viel des Guten unternimmst, um dein Schattenkind vor seiner Grundangst, angegriffen und verletzt zu werden, zu beschützen. Du fühlst dich durch dein Kontrollstreben oft selbst gestresst, und du stresst auch deine Umgebung. Für dich ist es besonders wichtig, dass dein Schattenkind mehr Selbstvertrauen erwirbt. Aber auch ein bisschen mehr Gottvertrauen, dass die Dinge schon in Ordnung kommen. Versuche, mehr Lebensfreude und Gelassenheit zu entwickeln, indem du mit Hilfe deines inneren Erwachsenen deinem Schattenkind immer wieder erklärst, dass es genügt, so wie es ist, und es sich nicht immer so anstrengen muss. Gönne dir öfter Pausen und belohne dich, wenn du etwas gut erledigt hast. Und als ich Lebensfreude und Gelassenheit gelesen hatte, ich habe mir das markiert beim Lesen, dachte ich, irre, das sind die Themen, die ich seit 2, 3, 4 Jahren wirklich auch treibe. Das ist für mich einen Kompass geworden, Lebensfreude, ein ganz, ganz wichtiger Begriff, eine ganz wichtige Mission, und ja, habe dann jetzt hier auch die Verknüpfung hergestellt mit dem Ursprung dieses Wunsches. Und im weiteren Verlauf noch zum Thema Grübelzwang vielleicht die Erste-Hilfe-Hinweise. Wenn du unter einem Grübelzwang leidest, dann nimm dir am Tag eine halbe Stunde Zeit und setze dich schriftlich mit deinem Problem auseinander. Danach versuche, mit aller Kraft deine Gedanken und deine Aufmerksamkeit auf andere Beschäftigungen und Dinge zu richten. Dein innerer Erwachsener hat die Gewissheit, dass im Zweifelsfall alles auf dem Zettel steht und keine Information verloren geht. Und genau diese Hinweise lebe ich. Sport, Aktivitäten sind natürlich Möglichkeiten für mich, mein Gedankenkarussell zu stoppen, den zu entfliehen, mich mit meiner Umgebung aktiv auseinanderzusetzen. Und ich schreibe sehr, sehr viel auf. Jede Aufgabe, ich habe für mich ein super System, dass ich weiß, es fällt nichts herunter. Ich muss mich aber im gegenwärtigen Moment nicht drum kümmern. Und habe unter anderem zum Beispiel auch diese Mental Load Strategie, wie ich sie nenne, mal in einem Arbeitsbuch verarbeitet. Wenn du auf meine Linktree oder in die Beschreibung dieser Episode gehst, wirst du zu diesem Workbook kommen, Mental Load, wo es darum geht, mal ein bisschen loszulassen und dieses Gefühl der Überlastung, der zu vielen Dinge im Kopf, dem ein bisschen entgegenzuwirken und wieder die Hände frei zu bekommen, um sich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen. Das nur als kleiner Teaser und auch als, ja, nochmal Fingerzeig, dass das, was ich hier natürlich lese, tatsächlich sehr viel über mich sagt und es doch auch dazu beigetragen hat, einige, ja, Aspekte und Bedürfnisse meines Lebens miteinander zu verknüpfen und in einen Kausalzusammenhang zu stellen. Und was ich jetzt final daraus gelernt habe, ist halt, dass mein Bedürfnis nach Sicherheit einfach überproportional stark ausgeprägt ist. Dass ich also mehr oder weniger an einer Wahrnehmungsverzerrung leide, weil ich halt immer die Risiken sehe und nicht vielleicht die Chancen. Und das lädt mich dazu ein, häufiger einen Realitätscheck zu machen und zu sagen, Madden, das, was du da gerade glaubst, das, was du da annimmst, das, was du dir ausmalst, ist das wirklich wahr? Und vielleicht kannst du auch mal drüber nachdenken, welche Bedürfnisse sind bei dir vielleicht überdurchschnittlich ausgeprägt? Was ist dir besonders wichtig und vor allen Dingen warum? Und gibt es da vielleicht auch einen Fingerzeig, eine Verbindung zu deinen frühkindlichsten Erfahrungen? Und das war mein Learning Nummer 1, das waren meine Ausführungen zur Selbstschutzstrategie Kontrolle, die wie gesagt sehr stark verknüpft ist mit meinem Schattenkind. Und ich möchte jetzt mit dir sprechen über Werte und natürlich auch eine Verknüpfung herstellen zu meinem Schattenkind. Und zuerst einmal, was sind Werte? Ja, Werte sind für mich ein innerer Kompass. Also meine Wertevorstellung definiert, was mir wichtig ist. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Empathie, Freiheit, Fürsorge. Ja, es gibt viele, viele Dinge, die dir oder mir wichtig sein könnten, die halt so das innere Navigationssystem darstellen. Und woher kommen diese Werte? Und da gibt es eine wichtige Unterscheidung. Da gibt es natürlich einen Teil, der entstammt aus meiner Kindheit und das ist vielleicht eher unbewusst. Und dann gibt es vielleicht auch später im Laufe des Erwachsenenwerdens eine sehr bewusste Entscheidung für Werte. Wie zum Beispiel bei mir Lebensfreude, das ist ja eine sehr bewusste Entscheidung gewesen für einen Wert. Und wenn die Werte, die mich navigieren, aber aus meinem Schattenkind herauskommen, dann orientieren sich diese Werte eher an alten Glaubenssätzen und eben an diesen Schutzstrategien. Ich darf keine Fehler machen, ich muss perfekt sein und sind dann also eher angstgetrieben. Und vielleicht kann genau deswegen manchmal auch in mir ein Konflikt entstehen, wo ich sage, ey, ich will zwar irgendwie wertschätzend, gelassen und großzügig sein, aber das Schattenkind in mir reagiert halt eher aus Angst und sagt, bleib mal lieber eher misstrauisch, vertrau mal nicht so doll, halt mal lieber die Kontrolle. Und das beißt sich dann vielleicht mit meinem Wunsch, mit dem Wert, auch eine Gelassenheit an den Tag zu legen. Und daraus lässt sich ableiten, dass die Auseinandersetzung, die Arbeit mit dem eigenen Schattenkind auch automatisch immer Wertearbeit darstellt. Denn wenn ich mich mit meinem Schattenkind auseinandersetze und mit seinen Auswirkungen auf mein heutiges Verhalten, dann darf ich mich automatisch hinterfragen, welcher Glaubenssatz steckt hier gerade in meinem Verhalten? Welcher Wert ist mir aber heute als Erwachsener wichtig? Und wie möchte ich mich also als Erwachsener jetzt verhalten, jenseits, außerhalb der alten Schutzstrategie? Und somit habe ich die Möglichkeit, also mein Verhalten zu verschieben von, ich sag mal, einer Angst- und Defizitorientierung aus dem Schattenkind resultierend hin zu einer eher zukunftsgerichteten Werte- und ressourcenorientierten Handlungsweise. Und die Autorin spricht auf Seite 173 eine ganz klare Empfehlung aus und die lautet: Mache eine Übung und bestimme deine Werte. Nun möchte ich dich dazu einladen, deine persönlichen Werte zu finden, die dir dabei helfen können, die Angst- und Unterlegenheitsgefühle deines Schattenkindes in gesunder Weise zu überwinden. Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, dann fallen dir wahrscheinlich viele Werte ein, die dir wichtig sind, wie Toleranz, Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft und so weiter. Wir wollen für diese Übung jedoch nicht mehr als 3 auswählen. Dies hat genau wie bei den Glaubenssätzen den Grund, dass deine Werte in deinem Alltag schnell abrufbar sein sollten, damit du mit ihnen möglichst effektiv arbeiten kannst. Und die Empfehlung, sich 3 Kernwerte mal auszuarbeiten, dieser bin ich eigentlich schon vor 2-3 Jahren gefolgt. Also Wertearbeit ist schon ein langer Bestandteil meines Tuns. Ich bin ja ausgebildeter High-Performance-Coach von Brandon Bouchard und da ist Wertearbeit auch ein ganz wichtiger Aspekt. Allerdings, als ich das, glaube ich, vor 5 oder 6 Jahren das erste Mal gemacht hatte, habe ich mir 9 Werte, also 3x3 Werte, hergeleitet für folgende Aspekte. Die ersten 3 Werte beschreiben mein höchstes Selbst. Und mein höchstes Selbst, ich habe es jetzt nochmal rausgesucht, was ich aufgeschrieben habe, umschreibt, ich bin ehrlich, zuverlässig und empathisch. Die nächsten 3 Werte, die ich dann damals beim High-Performance-Coaching rausgearbeitet habe, bezogen sich auf die Frage, wie möchte ich denn von anderen wahrgenommen werden, wie möchte ich mit meinem Umfeld interagieren und umgehen? Und da habe ich niedergeschrieben, ich möchte hingebungsvoll, wertschätzend und zuversichtlich mit meinem Umfeld agieren. Und das dritte Wertepaar bezog sich auf meine persönlichen Erfolgsfaktoren. Was hat mich ausgemacht? Was zeichnet mich aus? Waren die Erfolgsfaktoren in der Vergangenheit? Und da habe ich niedergeschrieben, Hartnäckigkeit, Freundlichkeit und Disziplin. Und da sind 9 Werte, hinter denen ich heute immer noch komplett stehe, mit denen ich mich extrem gut identifizieren kann. Habe aber auch schon vor, wie gesagt, 2 Jahren mir mal die Aufgabe selbst gestellt. Sag, pass mal auf, Hase, verschlank das doch mal auf wirklich nur 3. Und habe mich komplett versucht zu lösen von dem, was ich bisher ausgearbeitet hatte und habe mir wirklich irgendwo ergoogelt ein Arbeitsblatt mit möglichen Werten. Und da waren irgendwie so 100 Werte einfach aufgelistet und ich habe mir das ausgedruckt und gesagt, pass auf, Martin, erster Arbeitsschritt, aus den 100 Werten jetzt mal 20 einkreisen, 20 markieren, so als grobe Richtung, mit denen du mitgehst, die in die nähere Auswahl kommen. Und dann blieben, keine Ahnung, irgendwas zwischen 15 und 25 Werte übrig und dann habe ich versucht, das nochmal einzudampfen, mich nur noch auf die zu konzentrieren und zu verschlanken auf maximal 3. Und da gibt es ja auch ein paar Werte, die sehr nah beieinander sind. Und irgendwie habe ich es tatsächlich geschafft, dann das alles zu reduzieren auf 3 Werte, die ich jetzt mit dir teilen möchte. Und diese 3 Werte, die mich jetzt schon seit vielen Jahren, also seit 2-3 Jahren sehr, sehr konkret begleiten, sind, halte ich fest, Wertschätzung, Lebensfreude und Disziplin. Und ich war halt überrascht, als ich ja vorhin auch beim Schattenkind und der Schutzstrategie gelesen habe, ja, einerseits honoriere ja, diese Strategie, also sei positiv, würdige diese Strategie und das spiegelt sich wieder in meinem Wert Disziplin und andererseits mach halt Wertarbeit oder guck halt, dass du ein bisschen mehr Gelassenheit und Lebensfreude kultivierst. Und tatsächlich ist Lebensfreude einer der Top 3 Werte, die ich halt dann für mich herausgefunden habe. Und fand es jetzt halt charmant, auch hier die Verknüpfung herzustellen. Einerseits zwischen meiner persönlichen Mission, das ist halt das, wo ich vielleicht als Erwachsener mich hinentwickeln möchte, lösen möchte, mich von meinem Schattenkind hin halt zur Kultivierung von Lebensfreude und dass ich aber parallel auch ganz automatisch per se schon meine Schutzstrategie würdige, indem ich halt auch anerkenne, dass Disziplin einfach etwas sehr Hilfreiches sein kann in meinem Leben. Ne? Und Wertschätzung, Lebensfreude, Disziplin, abgekürzt WLD oder als Akronym, wir lieben dich, WLD, Wertschätzung, Lebensfreude, Disziplin. So merke ich mir das und krieg's immer wieder abgerufen. Und vielleicht konnte ich dich dazu inspirieren, auch dir mal Gedanken zu machen über deine Werte. Vielleicht dir auch mal so ein Blatt runterzuladen und zu versuchen, das mal ein bisschen einzudampfen. Denn, und das schreibt die Autorin im weiteren Verlauf dieses Kapitels, Werte sind auch ein gutes Gegenmittel zu deinen Schutzstrategien. Und da steht schwarz auf weiß, strebst du nach Perfektion und willst immer alles richtig machen, dann könnten gute Gegenwerte sein, Gelassenheit, Lebensfreude, Gottvertrauen, Bescheidenheit oder gar Demut. Und ja, irgendwie schloss sich dann doch auch so ein bisschen die Kausalkette und der Kreis und das hat mir auf jeden Fall einige Einsichten spendiert und ja, das ist etwas, was ich hier als sehr wertvoll aus diesem Buch herausziehe. Ich möchte in meinem dritten Learning jetzt aber nochmal ein bisschen weg wieder von mir und nochmal hin zu einem Arbeitsbegriff, den ich schon häufiger mal gehört habe, nämlich zum Begriff des Arschengels. Und ich meine es genau so, wie ich sage. Ja, erstmal ist das ja schon mal ein super starker Name. Und ich meine damit nicht Archangel, also nicht den Erzengel, sondern wirklich hier dein Popöterchen, dein Popo mit einem Flügel dran. Und das Konzept kenne ich auch schon von Robert Betz und auch Stefanie Stahl verweist hier auf ihn auf der Seite 185 wie folgt. Aus jeder Beziehung kannst du etwas lernen. Man lernt sogar oft von jenen Menschen am meisten, die schwierig sind, weil sie uns an unsere Grenzen führen können. Der Psychologe Robert Betz bezeichnet sie als Arschengel. Ein Ausdruck, den ich ziemlich lustig und zutreffend finde. Er besagt, dass sie Engel mit umgekehrten Vorzeichen sind. Sie helfen einem nicht durch ihre Güte, sondern durch ihre Schwächen, besser zu uns selbst zu finden. Und das möchte ich einfach nur noch ein bisschen ausführen und erweitern. Also der Begriff des Arschengels. Und ich fange mal bei Arsch an. Ja, da sind also erst einmal Menschen, die wir als schwierig, als verletzend, nervig, unfair und ähnliches bezeichnen würden. Also Menschen, die sagen, boah, die liebe ich am wenigsten, um es mal noch sehr positiv auszudrücken. Also das ist dieser Arschteil. Und das bedeutet, dass irgendein Verhalten dieser Menschen mich irgendwie triggert. Also die berühren ein vielleicht auch mir selbst unbewusstes Muster und habe das Gefühl, die treten mir irgendwie mit ihrem Verhalten auf die Füße. Und vielleicht triggern die tatsächlich auch mein Schattenkind, irgendwelche Glaubenssätze oder meine Schutzstrategien. Vielleicht triggern die mein Kontrollstreben, irgendwie meine Verletzlichkeit oder vielleicht machen die einfach alte Wunden sichtbar. Und das lässt sie in meinen Augen halt als Arsch dastehen. Aber die Kehrseite dieses Arsches sind ja die Flügel, es ist ja ein Arschengel. Und was ist jetzt das Schöne, was ist jetzt das Engelsgleiche an dieser Situation? Diese Menschen schenken mir die Möglichkeit und die Chance zur Selbsterkenntnis, weil sie halt eine alte Wunde aufreißen, weil sie mich an einem Schmerzpunkt packen. Und in dem Moment, wenn ich das erkenne, ist er auch für mich Wachstum möglich, weil ich mir die Frage stellen darf, wie möchte ich jetzt damit umgehen? Und das kann dazu beitragen, dass ich mir nochmal versuche, meiner Werte bewusst zu werden und diese dann auch auszuleben. Und das bedeutet ganz kurz gesagt, selbst der allergrößte Arsch in deinem Leben kann für dich ein Engel für deine Selbsterkenntnis werden. Und das heißt nicht automatisch, dass du jetzt jeden Kack-Arsch mögen musst. Aber vielleicht hilft dir diese Perspektive für einen besseren Umgang, indem du sagst, pass auf, es ist zwar der allergrößte Kackarsch der Welt, aber er schenkt mir hier die Chance und die Möglichkeit zu wachsen und vielleicht unterstützt dich diese alternative Perspektive beim Umgang mit all den Menschen, mit den Ärschen, mit denen du dich vielleicht manchmal auch gezwungenermaßen umgibst oder umgeben musst. Und das war mein Learning Nummer 3, Quick and Dirty. Und bevor ich diese Learnings nochmal für dich zusammenfasse, kurzer Hinweis. Wenn du bis hierhin was mitnehmen konntest, ich dich ein bisschen triggern konnte, vielleicht ein bisschen anstupsen konnte, ein bisschen motivieren konnte, dann tu mir einen Gefallen und abonniere diesen Podcast oder schenke mir eine positive Bewertung oder sende mir einfach nur ein Herz oder einen Ratschlag oder eine Nachricht. Ich freue mich immer sehr über positive Rückmeldungen, auch über kreative und konstruktive Ratschläge, natürlich auch über Buchempfehlungen. Und wenn du ja mich finden möchtest, wirst du mich finden. Und wenn du ja mich positiv bewertest oder abonnierst, dann hilft mir das in Bezug auf Sichtbarkeit und sicherlich dann auch für die weitere Entwicklung dieses Formats. Und ich fasse meine Top 3 Learnings aus Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl zusammen wie folgt. Ich habe berichtet von meinem Bedürfnis nach Sicherheit und dass dieses Bedürfnis nach Sicherheit verknüpft ist mit meinen frühkindlichsten Erfahrungen und diese frühkindlichsten Erfahrungen leben in mir weiter als mein kleines Schattenkind. Und dieses Schattenkind trägt alte Verletzungen. Aus diesen alten Verletzungen sind Glaubenssätze entwachsen und diese Glaubenssätze steuern halt mein heutiges Verhalten, indem ich halt versuche, Unsicherheit aus meiner frühkindlichsten Erfahrung halt dem zu entgegnen. Ich sage, hey, ich versuche alles zu kontrollieren, indem ich versuche, alles selbst zu steuern, in der eigenen Hand zu halten und ja, muss dann entsprechend nicht auf andere vertrauen, sondern ich versuche, das alles selber bei mir zu halten und somit habe ich eine Verknüpfung von meinem heutigen Verhalten und meiner frühkindlichsten Erfahrung. Und beim zweiten Learning habe ich darüber berichtet, dass ich halt diese Schutzstrategien, dass ich diesen entgegnen kann, wenn ich mir bewusst werde über meine eigenen Werte, also eine aktive Entscheidung treffe für Werte, die mir wichtig sind. Und ich habe mit dir geteilt, dass Lebensfreude ein Wert ist, der mir sehr wichtig ist. Und das ist tatsächlich auch ein Gegenspieler zu diesem Kontrollstreben und diesem Perfektionismus. Auch mal loszulassen, auch das Leben mal zu genießen. Und in den letzten Jahren habe ich extrem viel Lebensfreude kultiviert. Und jetzt weiß ich auch, woher dieses Bedürfnis stammt. Das hängt alles ja in einem logischen Zusammenhang. Und auch du darfst dir gerne die Frage stellen, welche drei Werte sollen dein Navigationssystem sein? Wie möchtest du leben? Völlig unabhängig davon, was du vielleicht auch als Kind für Erfahrungen gemacht haben darfst. Und in meinem dritten Learning habe ich mit dir das Konzept des Arschengels geteilt. Und ein Arschengel ist ja einerseits der größte Arsch in deiner Umgebung, also Menschen, die irgendwas in dir auslösen, die dich nerven, die dir auf den Sack gehen, die unfair sind, verletzend, was auch immer. Und diese Menschen ja lösen in dir etwas aus. Deswegen findest du sie ja so arschig. Und ne, vielleicht triggern sie dein Schattenkind, vielleicht konfrontieren sie dich mit alten Erlebnissen und Glaubenssätzen und schenken dir damit, und das ist die Engel-Side of the Arsch, vielleicht schenken sie dir damit halt die Möglichkeit zu wachsen, dich zu hinterfragen, wie möchtest du damit umgehen. Und das ist immer ein Geschenk, immer eine Einladung, eine Chance für eine Selbsterkenntnis. Und vielleicht hilft dir das einfach beim Umgang mit den ganzen Ärschen, mit denen du dich vielleicht umgeben musst, einfach um zu sagen, hey, das macht ihn jetzt nicht besser, ich muss ihn dadurch jetzt nicht mögen, aber wenn er zumindest dazu beiträgt, dass ich wachsen darf, so what? Dann ist das Leben auch hier an dieser Stelle wieder ein bisschen leichter. Und das waren sie, meine Top 3 Learnings. Und möchte abschließend aber auch nochmal mit einer kleinen Erinnerung schließen, weil ich jetzt ja sehr viel gesprochen habe über Schattenkinder, Glaubenssätze, Einfluss auf das heutige Verhalten. Ich habe bereits in meiner Hinleitung ja bereits erwähnt, dass ich nur bedingt warm werde mit dem Konzept, weil ich halt diese Vergangenheitsarbeit immer sehr als therapeutischen Ansatz empfinde und ich als Trainer und Coach ja mich eher versuche, mit der Zukunft auseinanderzusetzen und wollte dir abschließend einfach nur nochmal als Erinnerung mit auf den Weg geben. Wenn wir mit dem Auto fahren hin zu einem Ziel, wenn wir irgendwo hin wollen, dann schauen wir beim Fahren nicht in den Rückspiegel. Und das soll einfach nur aussagen, egal was hinter dir liegt, egal was du durchmachen musstest, egal was passiert ist, du musst nicht die ganze Zeit in den Rückspiegel schauen, um voranzukommen, sondern ganz im Gegenteil. Manchmal hilft es auch bewusst, nicht in den Rückspiegel zu schauen, sondern sich auf das zu fokussieren, was vor dir liegt. Denn du hast trotz all dem Scheiß sehr wahrscheinlich das Privileg, jeden Tag entscheiden zu können, wo du hin möchtest. Ich wünsche dir in dem Sinne ganz famose, fantastische Entscheidungen. Sei gerne in 2 Wochen wieder mit am Stissel bei der nächsten Episode. Bis dahin, gute Reise, gute Besserung. Bis dann.